What if I told you that you can support your blood pressure and healthy CoQ10 levels with two chews a day? The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. That's like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 supports your cardiovascular health. Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.
This country was built on a distinctly American work ethic, but today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, and with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ.
Heute spreche ich mit Birgit Keller. Sie kommt aus Nordhausen, ist Mitglied der Linken und seit Ende November 2019 Präsidentin des Thüringer Landtags. Mein Name ist Martin Debes. Frau Keller, Sie sind jetzt seit 2 Monaten fast Landtagspräsidentin, haben ein schönes Büro über den Dächern von Erfurt. Heute ist ein schöner Tag, Sonne scheint. Sie können sich also erhoben fühlen über Thüringen, über Erfurt. Ist das so? Sie sind ja protokollarisch die Nummer 1 in Thüringen. Fühlt sich das jetzt anders an als vorher?
Also es ist überhaupt nicht so, weil ich habe natürlich vor diesem Amt einen unglaublichen Respekt, auch nach 2 Monaten, und ich denke, ich werde den auch nicht verlieren, weil es ist eine hohe Verantwortung, die man natürlich übernommen hat und natürlich auch in nicht gerade unkomplizierten Zeiten. Und insofern, ich gebe zu, ich bin immer noch in einer Einarbeitungsphase, aber natürlich auch betroffen von den aktuellen Ereignissen, die wir jetzt haben, die mich natürlich auch sehr vereinnahmen und mit denen ich natürlich auch umzugehen habe.
Haben Sie sich denn schon eingelebt in das Amt? Insofern, es ist ja alles relativ neu. Also Sie waren mal Landtagsabgeordnete zwischen 2009 und 2012. Ja. Das war jetzt nicht so ein langer Abschnitt, dass Sie kennen ein bisschen die Regularien parlamentarisch, aber das, was man dann wirklich, was dahinter steckt in so einer Verwaltung und was dann auch an Regularien auf einen zukommt, was man alles wissen muss bei der Sitzungsführung. Ist das Ihnen das schon, ich meine, Sie haben ein bisschen üben können jetzt, Sie hatten, wie viele Sitzungen hatten Sie jetzt? 2?
2.
Das heißt also, ist das noch immer noch learning by doing?
Also ich habe natürlich die Weihnachtsfeiertage und so, die ein bisschen Ruhe eingegeben haben, genutzt, um mich nochmal durch sowas wie die Geschäftsordnung durchzuarbeiten. Ich sage aber auch, ich glaube, es wird nie eine formelle Arbeit sein, das Plenum zu leiten. Es gibt die Regularien, ganz klar, die stützen einen auch und auf die stütze ich mich auch. Und die sind einzuhalten, dafür habe ich auch zu sorgen. Aber ich denke, es werden immer auch Dinge sich ereignen, auf die man dann reagieren muss. Und insofern wird es keine Routine in dem Amt als Leiterin des Plenums geben, so wie das bei Vizepräsidenten auch der Fall ist. Natürlich wird man etwas sicherer im Umgehen, als das bei den ersten beiden Sitzungen der Fall war. Da gehe ich von aus. Aber zur Routine, glaube ich, wird es für mich nicht werden.
Sie sind ja nun Mitglied der Partei Die Linke und waren früher Mitglied der Partei SED. Sie sind also die erste Linke und auch natürlich dann die erste ehemalige SED-Genossin an der Spitze eines deutschen Parlaments. Das hat ja medial eine gewisse Rolle gespielt. Werden Sie auch so darauf angesprochen von Leuten, positiv, negativ?
Ja, ich habe natürlich viele Schreiben bekommen. Und darunter waren natürlich auch 2, 3 Schreiben, die mich sehr berührt haben. Die ja in einer Art natürlich geschrieben wurden, die die mir gezeigt haben, da ist jemand wirklich auch ganz persönlich betroffen, das hat mich auch betroffen. In der größeren Anzahl habe ich Glückwunschschreiben bekommen, habe ich natürlich auch viel Unterstützung bekommen. Auf der Straße bin ich viel angesprochen worden und wir beglückwünschen Sie und Sie sind für uns auch ein Beispiel für die Entwicklung in Ostdeutschland und die Veränderungen und so. Das stärkt mich schon. Aber ich vergesse auch nicht, dass es natürlich viele Menschen gibt, die dort aus einer anderen Perspektive darauf schauen, dass die erste Linke, die auch SED-Mitglied nun war und Landtagspräsidentin geworden ist. Auch das will ich in meinem Amt auch nicht vergessen.
Gab es denn auch Angriffe, kritische Briefe, Leute, die Sie vielleicht auch mehr oder minder aggressiv kritisiert haben?
Ja, es gab tatsächlich, wie ich gesagt habe, es gab also zwei Briefe, die mich sehr berührt haben, die also geschrieben haben, setzen Sie sich doch bitte mal mit dem letzten Mauertoten, mit den Eltern des letzten Mauertoten in Verbindung, was die also dazu sagen und was die davon halten. Und ich sage dazu auch, das kann ich verstehen. Und es berührt mich natürlich auch. Und der zweite Brief ging, Sie sitzen jetzt in der Fuchsstraße, fragen Sie mal die Nachkommen und so weiter, was die davon halten, dass Sie da jetzt sitzen. Ich sage ja, auch diese Briefe haben natürlich auch eine Berechtigung. Ich habe auch damit gerechnet, weil ich natürlich mit dem politischen Leben auch sehr vertraut bin und ich weiß, dass es nach wie vor Menschen gibt, also die auch mit dem Blick auf die Gegenwart nicht vergessen können und auch nicht versöhnlich sein können. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck mit dem, was Sie selbst persönlich 89 erlebt haben und davor.
Vielleicht nochmal so für die Hörer, in dem Fall nicht die Leser, sondern die Hörer dieses Podcasts. Jürgen Fuchs, nachdem diese Straße hier benannt ist, an dem der Landtag sitzt, das ist auch die einzige Adresse der Jürgen-Fuchs-Straße, ist eine sehr kurze Straße, war Schriftsteller und Dichter in der DDR, hat in Jena studiert und wurde dort auch exmatrikuliert, dann von der Stasi verfolgt und ist in den Westen gegangen, ist früh verstorben und es gibt Spekulationen oder beziehungsweise durchaus auch eine durchaus mit Indizien geschwängerte These, dass er also auch deswegen gestorben ist an Krebs, weil er möglicherweise bestrahlt wurde von der Staatssicherheit. Das ist aber nicht belegt letztendlich. Aber wenn Sie diese Aufforderung bekommen, treffen Sie doch mal die Eltern vom letzten Mauertoten, nehmen Sie doch mal Kontakt zur Familie Fuchs auf. Werden Sie das tun?
Ich habe lange darüber nachgedacht, habe mich auch beraten und bin da also immer noch nicht durch. Ich denke eher in die Richtung, dass ich zeigen will mit dem Einsatz in meinem Amt und auch mit meinem Engagement und auch mit meinem Tun, dass ich hier nicht sitze, um zu repräsentieren ein Land oder eine Gesellschaft oder das Plenum, sondern dass ich mich eher verstehe in der Verantwortung für Thüringerinnen und Thüringer, für das Bundesland, dass ich eher zeige mit dem, wie ich damit umgehe, dass ich A, natürlich in der Aufgabe bin, auch solche Mahnungen nicht zu vergessen, in unterschiedlicher Richtung. Sowohl die, die aus der DDR kommen, aus der ehemaligen DDR, die aber auch aus der Zeit davor kommen. Und insofern, das möchte ich also auch mit dem Amt verbinden und auch mit meiner Arbeit verbinden. Vielleicht kann das eine gute Antwort sein.
Sie sind ja, also die Premiere, dass Sie quasi als erste Linke eine Präsidentin sind eines deutschen Parlaments, ist das eine. Das andere ist, dass wir noch nie so viele Parteien im Thüringer Parlament hatten wie heute. Sie haben ja eine ganze Reihe von Vizepräsidenten, so viele gab es auch noch nie, bis jetzt sind es vier. Soll noch einer oder eine dazukommen von der AfD. Wie wichtig finden Sie eigentlich, dass die AfD als immerhin zweitgrößte Fraktion im Landtagspräsidium vertreten ist?
Ich würde das gar nicht an Wertigkeit festmachen wollen, wichtig, unwichtig, sondern ich meine, es gibt eine Geschäftsordnung, die geändert worden ist in Richtung der Eröffnung für diese Vizepräsidenten, für alle Fraktionen einen Vizepräsidenten. Das hat das Parlament also so festgelegt und auch beschlossen, sodass also die Wahl dafür aussteht. Man kann da unterschiedlicher Auffassung sein, ob es diese Anzahl von Vizepräsidenten braucht. Aber das habe ich nicht mehr zu bewerten. Das ist beschlossen. Das hat das Parlament beschlossen. Es gab jetzt den zweiten Anlauf der AfD, den Vizepräsidentenposten auch zu besetzen, weil diese Änderung der Geschäftsordnung sieht eben auch vor, dass der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin mit Mehrheit dieses Parlaments gewählt wird. Und solange niemand die Mehrheit hat, kann niemand Vizepräsident aus der Fraktion sein. Das ist Fakt.
Zum Thema Mehrheit wollte ich nachher nochmal kommen. Da geht es um den Ministerpräsidenten. Aber vorher nochmal zur AfD. Die Geschäftsordnung ist ja vor 5 Jahren schon mal geändert worden. Damals ist sie so geändert worden, dass nicht mehr alle Fraktionen im Vizepräsidenten stellen dürfen, sondern nur noch die beiden größten. Damit war die AfD damals raus. Mhm. Diesmal hat man ja keine Wahl mehr gehabt, weil die AfD die zweitgrößte Fraktion ist. Deswegen hat man die Geschäftsordnung wieder geöffnet, um möglichst viele Vizepräsidenten zu haben, damit die AfD da nur eine unter mehreren ist im Präsidium. Das sind ganz klar politische Hintergründe, oder habe ich das falsch verstanden?
Na gut, ich war an der Beratung nicht beteiligt. Die Intention, denke ich, geht eher in die Richtung, dass wir natürlich dieses Parlament haben, das erste Mal mit so vielen Fraktionen und das erste Mal auch mit solchen Mehrheitsverhältnissen, die uns schier vor ja unglaubliche Anpassungsprobleme vielleicht, kann man das so nennen, stellen. Und die Intention ist gewesen, den Parlamentarismus auch zu stärken. Das ist ja immer auch die Aussage jetzt gewesen nach der Wahl, dass die Wahlergebnisse zugleich nicht nur eine Schwierigkeit sind, sondern zugleich auch eine Chance darstellen. Und die Chance war, das Parlament also auch zu stärken. Und eine der Intentionen kann eben natürlich auch die gewesen sein, zu sagen, gut, dann werden wir die Vizepräsidenten also auch in dieser Anzahl wieder in die Geschäftsordnung einbringen. Das ist mit Mehrheit beschlossen worden. Und nun muss man sehen, wie das weitergeht. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, bitte, dann kann ich Ihnen dazu natürlich auch sagen, wenn die AfD Menschen oder die AfD-Fraktion Menschen zur Wahl stellt, die sich also eindeutig undemokratisch, rassistisch, nationalistisch im schlechtesten Sinne des Wortes präsentiert haben und die dann keine Mehrheit kriegen im Parlament, dann sage ich auch, muss sich die AfD nicht wundern und ich finde das auch richtig. Wir brauchen Haltelinien auch in dem Parlament, was das immer mehr an Demokratie Abbau bewirkenden kleinen Teilchen, die dort gesetzt werden. Und ich sehe es auch als Aufgabe, nicht nur auf der einen Seite natürlich neutral als die Präsidentin dieses Landtages zu agieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir mit Blick auf die Historie von Thüringen, die wir gerade in diesem Jahr wieder mit einem Jubiläum begehen, in hoher Verantwortung auch im Auge zu behalten. Und da geht es nicht um Gleichmacherei, sondern es geht darum, die demokratischen Grundfesten also auch nicht durch Menschen, die rückwärts betrachtet auch agieren, zu rütteln zu lassen.
Okay, fassen wir zusammen. Die AfD stellt einen Vizepräsidentenposten zu, aber es braucht eine Mehrheit, um einen geeigneten Menschen dorthin in diese Position zu wählen. Und aus Ihrer Sicht war die bisherige Kandidatin, die ja auch jetzt zurückgezogen hat aus privaten Gründen, aus Ihrer Sicht nicht geeignet. Zur Mehrheit. Das ist ja manchmal ist eine Mehrheit nicht unbedingt eine Mehrheit. Ja. Wir haben ja jetzt einen Vertrag, einen Koalitionsvertrag, einen Entwurf, der jetzt noch bestätigt werden muss durch Parteitage und durch eine Mitgliederbefragung bei der Linken ihrer Partei. über eine Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün. Und Startschuss für diese Minderheitsregierung wird die Wahl des Ministerpräsidenten sein. Bodo Ramelow will wieder antreten und die Linke will einen Antrag stellen zur Wahl des Ministerpräsidenten im Februar, vielleicht am 5. oder 6. oder vielleicht auch später nach den Ferien, das ist noch nicht klar. Und dann gibt es drei Wahlgänge und möglicherweise drei Wahlgänge. Also es gibt im ersten und zweiten Wahlgang braucht man die absolute Mehrheit aller Landtagsmitglieder. Das sind also bei 90 Landtagsmitgliedern 46.
Genau.
Und dann steht in Artikel 70 Absatz 3, ich habe es mir mal ausgedruckt, erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt.
Das haben wir ja schon geübt, ne?
Haben wir alles schon geübt. Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande und jetzt kommt der dritte, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält.
Ja.
Was sind die meisten Stimmen? Sind das mehr Ja- als Nein-Stimmen, wie das ein Gutachten der Landtagsverwaltung 2014 festgestellt hat, immerhin von einem gewissen Herrn C., der mal Bundestagsrektor war? Oder ist es völlig egal, wie viele Nein-Stimmen es gibt, sondern nur die Ja-Stimmen zählen, was ja beim Einzelkandidaten sehr wichtig sein kann? Das hat Herr Professor Martin Mollock mal festgestellt. Welcher Deutung neigen Sie denn zu?
Also meine Erfahrungen sind, also gerade aus solchen Wahlgängen natürlich, dass es sehr unterschiedliche Bewertungen dazu gibt. Und weil das so ist, darf ich Ihnen sagen, habe ich mir jetzt drei Gutachten herlegen lassen. Da ist auch das von Ihnen genannte Gutachten dabei. Jetzt. Ich bin dabei, die also auch zu studieren. Meine persönlichen Erfahrungen sind die, auch aus Kommunalparlamenten, dass eine Mehrheit natürlich bedeuten würde, 46 Stimmen von 90. Gibt es Stimmen im dritten Wahlgang sowieso? Gibt es Enthaltungen?
Ist jemand nicht da? Oder wie auch immer.
Genau, dann ist die einfache Mehrheit gegeben. Dann sind es weniger als 46, dann könnten 42 reichen und so weiter. Das ist ganz klar. Das Gutachten, was Sie ansprechen, sagt ja, was passiert, wenn es 42 Ja-Stimmen sind und 48 oder?
Also nochmal, Rot-Rot-Grün hätten 42 Stimmen, die restlichen, also AfD, CDU und FDP haben zusammen 48 Stimmen. Und was wäre denn, nur als mal jetzt Spekulation, wenn Mike Moringer, wenn Bodo Ramelow antritt und er kriegt alle Stimmen aus dem rot-rot-grünen Block, ist eine geheime Abstimmung, wir wissen ja nicht, woher die genau kommen, aber nehmen wir mal an, 42 Stimmen und 48 sind dagegen. Ist er dann trotzdem gewählt? Das sagt Martin Morlock im dritten Wahlgang ja.
Ja, das sagt er, richtig. Es gibt noch unterschiedliche Auslegungen. Und jetzt sage ich mal, was auch von Bedeutung ist, sind natürlich nicht nur in Gänsefüßchen juristische Gutachten oder rechtliche Gutachten, sondern wir haben natürlich auch eine Frage zu beantworten, wie werden denn die Menschen im Land darüber denken?
Genau, ist es nur ein formales Mandat oder ist es ein politisches Mandat? Also ist es wirklich eins, was die Leute verstehen?
Genau, so ist das. Also auch das spielt eine Rolle, sodass wir hier natürlich in gewisser Weise auch einmal im spekulativen und natürlich auch im hoffnungsvollen Erwartungsraum uns bewegen. Deshalb will ich mir alle drei Gutachten angucken, das ist das eine. Und zum Zweiten sage ich Ihnen mal, in meinem Freundeskreis habe ich am Wochenende darüber diskutiert. Und dann hat einer von denen zu mir gesagt, jetzt sag doch mal, Birgit, warum soll ein Bodo Ramelow nicht genauso gewählt werden im Parlament mit 52 Stimmen zum Beispiel, wie du auch? Und da habe ich so gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also, warten wir mal ab, was passiert, aber auf die rechtlichen Dinge müssen wir uns natürlich vorbereiten. Die müssen sauber sein, das sehe ich genauso. Und deshalb beschäftige ich auch mich damit.
Ich lasse Sie noch nicht ganz raus aus der Sache, weil natürlich ein Unterschied ist, ob eine Landtagspräsidentin oder Landtagspräsident gewählt wird. Das ist ein Amt, was traditionell ein bisschen über dem Parlament, wir sagen ja auch neutral, schwebt. Während ein Regierungschef ganz klar, das ist sozusagen ein Parteibild. Und da haben sich Parteien verabredet, haben einen Vertrag geschlossen. Und da gibt's wird normalerweise an Parteilinie entlang abgestimmt. Das ist sehr üblich bei diesen Geschichten. Und das Szenario, was wir ja jetzt besprochen hatten gerade mit den 42 zu 48 oder so ähnlich, ist ja nicht sehr theoretisch, sondern das kann wirklich passieren. Mhm. Und da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und die Frage ist dann schon total wichtig, weil Sie ja selber sagen, die Leute im Land. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich meinen Nachbarn fragen würde, die würden sagen, nee, was ist denn das für eine Mehrheit, wenn da mehr Nein als Ja stimmen? Und ich habe das letztens, ja. Ich habe das 2-3 Mal geschrieben, dann kamen dann auch gleich Leserbriefe, das geht doch gar nicht und so weiter und so fort. Das heißt also, es muss eigentlich eine genügende Zahl von wenigstens Enthaltungen geben aus der CDU, FDP oder auch sogar AfD, damit Bodo Ramelow eigentlich ein politisches Mandat hat. Oder ist das falsch von mir gedacht?
Nein, nein. Also es ist ja nicht umsonst im Moment auch, dass Gespräche geführt werden zwischen den Parteien. Das ist ja medial, glaube ich, auch öffentlich geworden und veröffentlicht worden. Die Gespräche finden natürlich statt. Dass man, da sind unterschiedliche Modelle ja diskutiert worden, Projektregierung oder Rot-Rot-Grün mit Projekten, die mit der CDU jetzt abgestimmt werden. Die CDU-Fraktion war ja in der Klausur und hat jetzt einen Zukunftsplan, also auch entworfen, einen eigenen, der ist ja heute oder gestern öffentlich geworden, den habe ich mir auch angeschaut. Und die Frage ist ja tatsächlich, am Ende hat das Parlament auch eine Verantwortung für stabile Verhältnisse zu sorgen. Das ist der Auftrag des Wählers zum einen und zum zweiten. Der zweite Auftrag des Wählers ist, auch, glaube ich, auch sehr eindeutig gewesen, dass Bodo Ramelow den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen hat, zum Ministerpräsidenten. Und dann muss auch jeder natürlich im Parlament jetzt schauen, in welcher Verantwortung er sich da selbst sieht. Und deshalb finde ich die Gespräche, die jetzt geführt werden, auch richtig. Weil entweder geht es, das ist jetzt mehrfach gefallen, ich finde es auch keine Floskel, sondern ich finde es auch wichtig, ja, erst das Land, dann die Partei. So, und ich denke, da ist jeder auch an diesem Wahltag, an die Zukunft des Landes denkt, in Verantwortung. Und es ist natürlich spannend, aber es ist auch natürlich ein hoher Erwartungsdruck, der da auch da ist, das will ich auch nicht verhehlen. Und da muss man sich, denke ich, kümmern. Und ich finde gut, dass Bewegung in die Gespräche gekommen ist. Und das ist der richtige Weg.
Kurz nochmal zur Rechtslage zurück. Das heißt, Sie werden aber vor diesem Wahltag sich für irgendeiner von den Auslegungen entscheiden, mit der Sie in diese Sitzung reingehen, weil Sie können ja dann nicht sozusagen, wenn dann ein Ergebnis da ist, sich überlegen, wie gehe ich damit um. Sondern Sie müssten ja vorher schon, am besten auch in Absprache mit den anderen Fraktionen im Thüringer Landtag, jedenfalls mit den meisten, sich darüber einig werden, wie man damit umgeht. Weil es gibt, soweit ich höre, schon Pläne aus der CDU-Fraktion, dass man dann den Justizausschuss tagen lässt, dass der Justizausschuss dann entscheidet. Sie wissen selber, im Justizausschuss ist die Mehrheit nicht bei Rot-Rot-Grün. Das heißt also, das könnte ja dann bis vor das Verfassungsgericht in Weimar gehen, was ja keine gute Situation wäre nach all dem Hin und Her, das wir jetzt schon haben. Mhm. Also das heißt, Sie werden sich vorher auf eine Sache festlegen oder werden Sie noch mit den anderen Fraktionen sprechen?
Also ich werde mir auf jeden Fall die 3 Gutachten, die mir jetzt vorliegen, werde ich mir genau angucken. Ich werde rechtliche Beratungen natürlich dazu führen. Wir haben hier auch Juristen im Haus, die auch bestimmte Dinge bewerten können. Wir schauen uns gegenwärtig an, auch Wahlen, die in den Bundesländern schon stattgefunden haben. Also auf jeden Fall möchte ich mir ein Bild von dem machen, was auch bisher schon mal gelaufen ist. Und ich denke, ja, ich werde dann mit einer Auffassung in die Sondersitzung gehen.
Wenn Herr Ramelow gewählt ist zum Ministerpräsidenten, dann hat er ja schon gesagt, eine Entscheidung, die auch das Parlament betrifft und seine Partei, in der Sie ja auch angehören, der Linken, dass er sagt, er wird sein Abgeordnetenmandat behalten.
Ja.
Das ist im Prinzip nicht mehr das, was eigentlich die Partei beschlossen hatte mal, nämlich die Trennung von Amt und Mandat, so wie bei den Grünen. Sondern er sagt, ich bin direkt gewählt und ich habe so ein starkes Mandat, der hat, glaube ich, das zweitbeste Wahlergebnis bekommen, glaube ich, in einem Wahlkreis. Das müsste ich nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall hat er ein sehr gutes bekommen. Was sagen Sie jetzt? Sie sind ja sozusagen jetzt einerseits Parlamentspräsidentin und Abgeordnete und andererseits sind Sie aber auch noch Parteimitglied. Ist das für Sie in Ordnung, dass der Ministerpräsident das so oder die Mufti so entscheidet für sich?
Also als Parlamentspräsidentin geht es mich nichts an. aber als Mitglied der Partei Die Linke, die diesen Parteitagsbeschluss hat, muss ich Ihnen sagen, ich habe das Direktmandat ja auch gewonnen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, an dem Abend, ich wusste ja nicht, dass ich Landtagspräsidentin werde. Ich war da Ministerin. Und an dem Abend, ich habe mich sehr gefreut über dieses Votum in meinem Wahlkreis, dass ich das bekommen habe, habe ich auch überlegt, was mache ich denn jetzt? Wie sage ich den Wählerinnen und Wählern in meinem Wahlkreis, die gesagt haben, wir wollen, dass du das Mandat im Landtag hast, zu beschließen, zu reden und zu machen, wie gehe ich damit um? Ich bin tatsächlich nicht zu einer Auffassung gekommen. Ich war etwas gespalten. Jetzt sage ich wirklich, mir hat dann die Wahl zur Landtagspräsidentin die Entscheidung abgenommen. Und der Ministerpräsident hat es für sich so entschieden. Ich bin gespannt, wie die Partei damit umgeht, weil die Frage dahinter ist doch viel wichtiger. Das ist nämlich die, ist es nicht sogar richtig, dass man Amt und Mandat trennt? Und zwar auf einer Rechtsgrundlage trennt, was nichts anderes heißt, das eine ist die Legislative und das andere ist die Exekutive. Also auch die Gewaltenteilung wird ja mit einem Mandat als Landtagsabgeordneter und Minister oder Ministerpräsident in Frage gestellt. So, und insofern finde ich, das ist ein Thema, was auf der Basis mal diskutiert werden muss und möglicherweise auch verändert werden sollte.
Das heißt, Sie sagen, bevor es immer eine Gewissensentscheidung eines einzelnen Menschen ist oder beziehungsweise eine Empfehlung durch die Partei, es ist ja nicht ein Beschluss insofern, der bindend ist, weil das freie Mandat ist ja dann das freie Mandat.
Genau.
Sagen Sie, es müsste mal grundsätzlich überdacht werden, wie man das auch vielleicht verfassungsrechtlich so regelt, ob nun im Bundesland Thüringen oder eben im Bund an sich, dass man sagt, durch die Gewaltenteilung bedeutet ja, dass die verschiedenen Verfassungsorgane unabhängig voneinander agieren und sich gegenseitig kontrollieren,
so ist es.
Dass es sozusagen dadurch eigentlich vermieden werden sollte, dass jemand zwei Verfassungsorganen angehört. Das tut er ja praktisch als Regierungsmitglied und als Mitglied des Parlaments.
Genau, das ist damit gemeint. Und die Linke, die Fraktion Die Linke hat ja mehrfach Anlauf dafür genommen, ne? Und hat versucht, also dass das also auch Rechtsboden erlangt. Und das ist immer abgelehnt worden. Und deshalb gab es dann den Parteitagsbeschluss, auf dem das basiert, was jetzt diskutiert wird. Und der Ministerpräsident, dass ich also im Moment für sich entschieden hat. Und ich denke, der bessere Weg ist, dass man den Rechtsboden dafür bereitet, dass Gewaltenteilung auch Gewaltenteilung heißt und so in Anspruch genommen wird.
Frau Keller, ich würde vielleicht noch einen kurzen Teil des Gesprächs noch darauf verwenden, ein bisschen noch über Sie zu reden als Person.
Ja.
Ist vielleicht nicht uncharmant zu sagen, Sie sind 60 Jahre alt, noch.
Noch, genau.
Sie haben halt Geburtstag, habe ich nachgeschaut. Das ist ganz interessant, weil wir haben ja nicht nur 100 Jahre Thüringen, sondern wir haben auch 30 Jahre Deutsche Einheit, 30 Jahre Wiedergründung Thüringen und die Hälfte Ihres Lebens haben Sie jetzt in der DDR verbracht und die andere Hälfte haben Sie in der Bundesrepublik verbracht und in Thüringen. Wenn Sie 30 Jahre zurückdenken, in den Januar 1990, wer ist Birgit Keller zu diesem Zeitpunkt? Wie fühlt sie sich? Sie waren ja damals gerade, waren Sie schon ausgeschieden aus der SED-Kreisleitung in Nordhausen?
Natürlich.
Das war ja sozusagen, aber innerhalb von Wochen hat sich Ihre Welt ja umgedreht. Sie haben nicht Ihren Parteiausweis in eine Kiste getan, wie Ihre Kollegen teilweise.
Nein.
Aber schildern Sie einfach, wie war Ihre Situation im Januar 1990?
Ja, im Januar 1990 haben wir die Listen aufgestellt für die Volkskammer, für die ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990. Das war im Januar. Und im Januar saß ich auch schon am runden Tisch, an den runden Tischen, weil im Mai waren ja erst die Kommunalwahlen, ne? Und am runden Tisch und habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, nie mehr so viel über mein Leben und auch über mich selbst nachgedacht und reflektiert und so weiter. Und ich war im Januar auch bereits Präsidiumsmitglied des ersten neu gewählten Kreisvorstandes der SED in Nordhausen. Das war dann ein Kreisverband der sozusagen übrig gebliebenen. Es sind ja unglaublich viele Menschen also ausgeschieden. Wir waren in Nordhausen, nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube, wir waren mal 9000 irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt waren wir schon nur 800-900 oder so noch. Ne? Alle anderen waren also ausgetreten und hatten das Parteibuch abgegeben, wie Sie gesagt haben. Ich hatte so die ersten konfusen Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind, also seit 89, also seit Oktober, November, Dezember 89, so einigermaßen für mich klar gedrückt. Mir war also klar, es kann nicht sein, dass alle weglaufen und niemand sagt, ich war nicht dabei, ich bin nur mitgelaufen und so weiter. Haben ja viele das am Ende dann ausgedrückt, oder ein Journalist kürzlich hat sogar zu mir gesagt, ja, meine Eltern waren in der SED und die fanden es scheiße, die sind da nur reingegangen, weil sie Karriere machen wollten. So, das betraf mich überhaupt nicht, sondern ich bin aus anderen Gründen, bekannten Gründen also auch reingegangen, aus denen ich auch drin geblieben bin, weil ich gesagt habe, dass es, Gregor Gysi war da schon sehr prominent, ne? Und Gregor Gysi hat mich natürlich auch gefesselt, wie viele andere auch. Und Gregor Gysi hat damals also auch schon gesagt, wir brauchen eine ostdeutsche Linke. Und die jetzt also auch die Beschlüsse, die im Dezember schon gefasst wurden zur Reformierung der ehemaligen SED, wir hießen ja da schon SED-PDS, ne, das war im Dezember 89, die brauchen wir zur Gestaltung des Landes. Ne?
Aber Frau Keller, wir kommen gleich nochmal zu den nächsten Monaten, aber haben Sie damals nie drüber nachgedacht, dass es vielleicht besser wäre, wenn sich die SED auflöst und sich eine neue Partei gründet?
Ja. Ja, wir haben darüber nachgedacht.
Und fanden Sie das
nicht gut? Selbstverständlich. Nein, wir haben diskutiert. Mhm. Wir haben also ganz viel diskutiert. Also ich weiß noch, ich habe da zu der Zeit schon im Kindergarten gearbeitet. Nächte haben wir gesessen und haben in diesem Präsidium, das ungefähr 30 Mann oder Frau stark war, und haben darüber diskutiert. Und es gab auch eine Nacht, in der wir beschlossen haben, wir lösen auf. Wir lösen uns auf, das ist das Beste. Und es war dann so 2 Uhr, 3 Uhr oder so, und am nächsten Morgen haben wir uns wieder nachgedacht, am Abend wieder getroffen. Wir haben uns ja jeden Abend da getroffen nach Feierabend, ne, und diskutiert. Und dann haben wir gesagt, nee, was haben wir da eigentlich für uns? Das kann's nicht sein, und sind dann wieder zurückgerudert, ne? Also es war wirklich ein Diskussionsprozess.
Wir könnten ja wahrscheinlich jetzt stundenlang drüber reden, deswegen mache ich ein bisschen schnell Durchlauf. Ja, Sie sind ja dann im Landesverband auch in Funktion getreten. Ja. Also Sie haben sich um den Parteivorsitz beworben, Landesvorsitz mit Frau Zimmer. Frau Zimmer hat damals gewonnen.
Genau.
Sie sind aber eigentlich gar nicht gegeneinander angetreten, sondern es ging mehr darum, den alten Genossen, den alten Funktionären Paroli zu bieten, damit die nicht im Sattel bleiben. Sie waren dann im Landesvorstand oder Präsidium hieß das damals, von der Landespartei sind dann wieder ausgetreten.
Ja.
Sie haben ja mal gesagt, Sie sind ausgetreten, weil sie unzufrieden waren damit, wie die Partei mit sich selber umgegangen ist, mit ihrem eigenen Vermögen, wie transparent sie war und wie intransparent sie war.
Das stimmt.
Nochmal zurück zu dem Punkt, die SED hat sich nicht aufgelöst, sie hat ihre Strukturen der alten Partei übernommen, inklusive Vermögen, inklusive Mitglieder, inklusive Immobilien. Da gab es dann ewige Auseinandersetzungen, sind auch Millionen verschwunden, noch nie wieder aufgetaucht. Was hat Sie damals besonders gestört?
Zunächst vielleicht darf ich mal sagen, es ist nur das Vermögen übergegangen, das tatsächlich also historisch der SED und den Vorgängern gehört hatte. Also da gibt es noch Unterschiede, aber das würde jetzt zu weit führen.
Na gut, man kann das so weit sagen. Also ich weiß, in Thüringen gibt es ja dieses zum Beispiel als Beispiel. Mhm. Nur in Thüringen, das weiß ich relativ genau, weil da meine Schwiegereltern herkommen, in Elgersburg.
Genau,
bei Elgersburg. Ilmenau gibt es also halt ein Hotel und das war der Roten Fahne.
Ja.
Und war dann bei den Nazis.
Genau, und solche Vermögen
also
sind das gewesen.
Also quasi vor 33 Richtig. Schon KPD-Vermögen.
Ganz genau. Ne? Mhm. So, also das muss man wirklich sagen. Und
das war aber ein harter, schmerzhafter Prozess. 1990 war das nicht absehbar.
Unglaublich. Also das war wirklich ein schmerzhafter
Prozess.
Man hat
ja Prozess. Festgehalten. Dran. Man
genau.
Hat ja festgehalten.
So, und das ist genau der Punkt gewesen. Ne? Also als es um solche Dinge ging, fühlte ich mich nicht genügend informiert. Und als Präsidiumsmitglied des Landesvorstandes der PDS damals haben wir natürlich solche Prozesse mit Vergangenheit, auch Vergangenheit, die ich habe, sehr kritischer, noch viel, viel kritischer beleuchtet, als welche, die also nicht in Funktionen waren und in der SED oder PDS dann mit SED-Vergangenheit in der PDS gewesen sind. Und aber ich war da sehr kritisch, vor allen Dingen aber mit mir selbst. Mir ging es nicht im Grunde genommen darum, dass Menschen, die in Funktionen, auch in Verantwortung waren, in der PDS damals, wie Gregor Gysi oder Gabi Zimmer oder ich will nicht so viele Namen da aufzählen, aus guten Gründen so gehandelt haben. Aber das hat mir nicht genügt. Die guten Gründe zu sagen, nach der Devise, wir machen das schon richtig, ihr müsst auch Vertrauen zu uns haben, das habe ich immer schon gehört. Und ich wollte darauf nie wieder vertrauen. Und ich habe.
Und ihr Misstrauen war ja auch in gewisser Hinsicht recht gerechtfertigt.
Ganz offensichtlich.
Es sind ja auch die Sachen halb kriminell, ja, kriminell gelaufen in der Situation.
Ja, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und deswegen habe ich also gesagt, nein, ich kann das nie wieder für mich selbst auch zulassen, weil es war für mich so, waren so schwere Prozesse, die ich da durchlaufen bin, wirklich mit mir selbst in der Zeit 89, 90, dass ich gesagt habe, also schon für mich, ich habe da immer eine Floskel für gehabt. Ich habe immer gesagt, nie wieder mache ich das Licht aus.
Sie sind ja die ganze Zeit in der Politik geblieben,
ja,
von damals bis heute. Sie sind eigentlich fast, wenn man so will, 40 Jahre in der Politik, wenn man die FDJ-Zeit mit hinzurechnet. Oder sind gesellschaftspolitisch engagiert, hätte man früher gesagt. Vielleicht noch ganz kurz für den Hörer nochmal, was Sie privat gemacht haben, jenseits Ihrer politischen, oft ehrenamtlichen Tätigkeit. Sie sind also, Sie hatten ja einen Job hauptamtlich in der SED-Kreisleitung. Und den hatten Sie dann los. Und dann sind Sie erstmal in den Kindergarten gegangen.
Ja, dann bin ich in den Kindergarten gegangen. Und zwar am 1. Dezember 89. Das war so, auf der Kreisleitung haben rund 100 Menschen gearbeitet. Und im November 89 hat der damalige erste Kreissekretär, so hieß der Chef damals, ne, hat also dann irgendwann, nageln Sie mich nicht an den Daten fest, ne, so, aber im November dann gesagt, also wer in der Lage sich eine Arbeit, in der Lage ist, sich eine Arbeit zu suchen, sollte das tun. Und dann waren von einem Tag auf den anderen ganz viele weg. Es blieben ganz wenig nur übrig. Und es gab zu der Zeit aber schon diese Nachfolge, es gab nicht mehr das Sekretariat der SED-Kreisleitung, sondern es gab dann schon ein Gremium, ne, das so die Leitung dieses Hauses übernommen hat. So, und in diesem Gremium war auch ich. Und es gab die Gründung zur SED-PDS, ne, und das Präsidium der SED-PDS, dem ich angehörte dann, war dann auch Vertreter am runden Tisch. Und ich habe im November gesagt, es kann ja nicht sein, ich werde hier von sozusagen der SED noch bezahlt. Wie glaubwürdig will ich tatsächlich den Menschen deutlich machen, dass wir die Aufgabe haben, diese Partei zu reformieren und das, was für die Partei als Aufgabe steht, nämlich für die Menschen zu sorgen, die keine Lobby jetzt auch in diesen Umwandlungsprozessen haben und so, zu agieren. Das war für mich eigentlich immer das Wichtigste und deshalb habe ich aufgehört. Ich habe dann gekündigt und habe im Kindergarten angefangen, in den meine Tochter ging. Dort war ein Schild im Flur, das habe ich gelesen, da stand, wir suchen Erziehungshelferin. Und da bin ich zu der Kindergartenleiterin reingegangen und habe gesagt, würden Sie auch mich nehmen?
Und sie hat sie ja waren gesagt, damals ja, beworben. Sie waren damals ja, sie hatten ja keine, sie waren Quereinsteiger, wenn man so will,
ja.
Seiteneinsteiger, würde man heute sagen. Und weil Sie haben ja eigentlich Gesellschaftswissenschaften studiert, was ja aus heutiger Sicht ein euphemistischer Begriff dafür ist, dass man Marxismus, Leninismus studiert hat.
Zumindest in Ostdeutschland. Es gibt den ja, in Westdeutschland gab es das ja auch.
Ist richtig. Aber es war, das Studium war korrigieren Sie mich, in der DDR vor allen Dingen sozusagen mit dem Studium der Schriften von Marx, Engels und Lenin verbunden.
Aber wir haben auch sowas gehabt wie, das darf man auch nicht vergessen, die Ökonomie des Kapitalismus, die Ökonomie des Sozialismus, klar, an Marx angebunden, gar keine Frage. Wir haben auch Soziologie gehabt, also Gesellschaftswissenschaften wirklich im besten Sinne des Wortes, aber einen großen Teil.
Sie waren ja dann auch vorbereitet quasi, die Ökonomie des Kapitalismus waren Sie ja vorbereitet auf das, was dann kam, zumindest theoretisch, zumindest aus einer bestimmten Perspektive, weil Sie sind ja nicht lange im Kindergarten geblieben, sondern Sie sind dann von in der Fußgängerzone von zwei gut geschminkten Damen angesprochen worden, oder sie haben sie angesprochen, wie auch immer. Also es gab so ein Treffen und sie sind
zwei nette Damen haben mich angesprochen.
Genau, und sie sind dann Vertreterin für eine große Kosmetikfirma geworden und sind dann mit dem Köfferchen rumgereist in Thüringen und Umgebung.
Oh, viel weiter.
Viel weiter noch, deutschlandweit rumgefahren, um Kosmetikartikel zu vertreiben. Und haben da ja den Kapitalismus pur kennengelernt.
Ja.
Erzählen Sie es mal ein bisschen.
Vielleicht kann ich da anfangen, warum habe ich das gemacht? Zunächst, ich war im Kindergarten, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hätte das auch machen können, mein Leben lang sozusagen. Weil das war wirklich schön. Ich spiele ja auch Instrumente und so und konnte mit den Kindern viel auch musikalisch machen. Hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und dann kam aber tatsächlich die Zeit, das war dann den Übergang von 1990 zu 91, da wurden die Kindergärten auch neu aufgestellt. Und es waren städtische Kindergärten, waren sie ja fast alle damals, aber die wurden umstrukturiert. Manche gingen in den Sozialwerk, manche wurden von Diakonie aufgenommen und so. So, und da gab es dann das Angebot an mich, also wir können Sie nicht mehr als Kindergärtnerin oder ich war ja Helferin, wenn man das will, hier behalten, aber wir wollen Sie gerne behalten. Wir bieten Ihnen an, das also über eine ABM-Maßnahme für 3 Jahre zu machen und dann wird man weitersehen. Also Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war das damals. Und da habe ich gesagt, also nein, beim besten Willen, das will ich nicht und ich will meinen eigenen Weg gehen. Und da kamen mir die beiden Damen recht, das muss ich auch noch sagen.
Ne? Und Sie sind dann also mit diesen Köfferchen durch die Gegend gefahren und haben was verkauft? Ja. Was haben Sie verkauft?
Ich habe wirklich Kosmetik verkauft.
Also von Lippenstift bis zum Puder über…
Genau, vor allen Dingen Pflege. Vor allen Dingen Pflegeprodukte, also Cremes und Masken und natürlich auch dekorative Kosmetik, um das vielleicht zusammenzufassen und so. Es hat mir natürlich, also hat mir Riesenspaß gemacht. Das muss ich auch dazu sagen, ne? Weil also erstens mal, ich bin das erste Mal nach Westdeutschland zu einer Schulung gefahren und zwar mit einem 311er Wartburg. Und ich werde nie vergessen, ich bin nach Osnabrück gefahren und musste dort an der Mopedsäule tanken. Spannend, ne, dass ich da beweglich war und so weiter. Und habe da das erste Mal so Frauen kennengelernt und habe so gedacht, ja, das ist eigentlich, die haben schon viele, viele Jahre das gemacht, ne? Die haben davon gelebt. Die haben sich eine eigene Existenz aufgebaut. Also, ohne, jetzt sage ich mal, ne? Die kapitalistische Frau, die vom Mann abhängig ist, mein Bild, ne? Mein Bild, das ich als DDR-Frau hatte, die vom Mann abhängig ist. Und da sind welche, ich habe unabhängige Frauen getroffen, die durch ihre eigene Arbeit Geld verdient haben, dadurch unabhängig gewesen sind. Und so, das fand ich toll. Und das wollte ich natürlich, weil ich auch, und das will ich auch dazu sagen, ich brauchte auch die Freiräume, politisch, ehrenamtlich aktiv zu sein. Und das war für mich die Sicht, das habe ich da tun können. Die haben mich alle nicht nach meiner politischen Laufbahn, die haben mich nicht nach meiner Vergangenheit gefragt, die haben mich nach nichts gefragt. Die haben mich nur gefragt, kannst du das leisten? Leistest du das? Wie gut bist du das? Ich hatte eine Aufstiegskarriere, die nur von mir abhängig war. Nur von mir.
Und Sie sind ja auch aufgestiegen.
Und die bin ich aufgestiegen. Ich bin Verkaufsdirektorin geworden. Das wird man mit bestimmten Umsatz, mit großen Umsätzen, das wird man, indem man also auch Kolleginnen und Kollegen findet. Auch die habe ich gefunden. Ich konnte damit auch vielen Frauen helfen, die genauso vor dem plötzlichen Nichts standen, hier in meiner näheren Umgebung, wie ich auch. Mit denen habe ich gearbeitet. den habe ich sozusagen, die habe ich dann am Ende auch selbst geschult. Wir mussten nicht mehr irgendwo herführen. Ich habe den eigenen, die eigene Region aufgebaut, Regionalbereich aufgebaut und so weiter. Das war für mich spannend. Aber ja, wie heißt, sagt man auch heute noch, selbstständig heißt selbst und ständig. Das war tatsächlich so. Ich habe 17 Stunden am Tag gearbeitet. Wochenenden gab es für mich nicht, weil ich auch was schaffen wollte. Ich hatte auch zwei kleine Kinder. Ich hatte einen Mann, der arbeitslos geworden ist und so. Also das war die ganze Geschichte. Und insofern war für mich das Allerwichtigste, dass das nur von mir abhing. Und das habe ich dann geleistet. Und ja, keiner hat gefragt nach Urlaub, keiner hat gefragt nach 17 Stunden, aber ich hatte auch die Möglichkeit, meinen Kindern solide was zu schaffen, weil das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, als mein Kind nach Hause kam, 1990 und eine Klassenfahrt und mein Mann, 91. Und mein Mann hat gesagt, die kann da nicht mitfahren, wir können uns das nicht leisten. Das hat mich fast aufgefressen, ne? Als Mutter. Und kriege ich heute noch Tränen in die Augen. Da habe ich gesagt, nein, das darf dir nicht passieren.
Sie haben die Familie ernährt, Sie haben also zwei Töchter, Sie haben sieben Tage Woche gehabt und wenig Urlaub. Und trotzdem haben Sie in all der Zeit für die PDS und später für die Linke ehrenamtlich Politik gemacht und sich so ziemlich alles beworben, was in Nordhausen zu bewerben gab. Sie haben also sind für den Kreistag angetreten, Sie sind für den Landratsposten angetreten, Sie sind für den Landtag angetreten. Manchmal haben Sie gewonnen, manchmal haben Sie verloren, oft stimmt. Am Anfang eher verloren, dann am Schluss gewonnen. Warum haben Sie das sich die ganze Zeit angetan? Also ich meine, das ist ja nicht wenig Arbeit, gerade im Kreistag. Im Stadtrat waren Sie, weiß ich nicht, auch?
Nein. Im Stadtrat, doch, ich war im Stadtrat 2009 auch, bin ich in den Stadtrat, in den Kreistag und in den Landtag gewählt worden. Ja, okay. Vorher war ich nur im Kreistag.
Genau, im Kreistag. Sie waren auch Präsidentin vom Kreistag.
Genau.
Was ja auch nicht unbedingt gewöhnlich war.
Ja, sehr zeitig sogar, 1996 schon.
Das war also, genau. Da waren Sie also auch schon die Avantgarde in der Hinsicht.
Warum haben Sie das gemacht? Warum? Ich finde gar nicht, dass ich mir das angetan habe. Ich habe mir tatsächlich, ich weiß, es muss mir auch nicht jeder abnehmen und so. Ich sag das eher auch für mich. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, wenn man verantwortet wird für eine Vergangenheit, und das hat mir ja auch der runde Tisch in gewisser Weise gelehrt, also viele, die am runden Tisch saßen, ne, haben ja manche zu mir gesagt, du hast 40 Jahre DDR zu verantworten, und Probst Jäger hat dann gesagt, ist ja wohl schwer zu erkennen, dass Frau Keller keine 40 Jahre DDR zu verantworten hat, ne? Aber ich habe mal für einen Kalender schon 91 oder so, habe ich schon mal gesagt, ja, ich trage Mitverantwortung. Das ist ganz, ganz klar. Und dieser Verantwortung habe ich mich gestellt, indem ich gesagt habe, es gibt natürlich Aufgaben in der Gesellschaft, egal welche, jetzt in der kapitalistischen, wo man seine Möglichkeiten, die man hat, auch nutzen muss. Nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern eben auch für andere. Ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube nach wie vor, dass es gerechter zugehen kann, nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Welt, sondern auch in Deutschland und auch in Thüringen. Und dafür will ich eintreten auch weiter und habe natürlich lernen müssen, dass man das nicht nur von der Straße aus bewegt, sondern natürlich auch als Mitglied in diesem demokratischen System.
Vielleicht, weil Ihr Mitarbeiter zu Recht darauf hinweist, dass Sie jetzt bald einen Anschlusstermin haben, und ich habe jetzt noch 10 Minuten nonverbal rausgehandelt bei Ihnen. Ja. Vielleicht ein bisschen kürzer bei den Antworten, damit ich noch 2-3 Themen abarbeiten kann mit Ihnen, die ich mir noch aufgeschrieben habe und ich finde, dazugehören. Jetzt nochmal kurz im Anschluss, wenn Sie sagen, Sie waren einerseits, haben Sie sich quasi selbstständig gemacht und haben quasi die Möglichkeiten der freien Marktwirtschaft genutzt. Ja. Und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Sie haben sich politisch dafür eingesetzt, dass diese Marktwirtschaft gerechter ist. Ja. Es wird ja wieder diskutiert, jetzt auch in der SPD, das Thema demokratischer Sozialismus. Das war ja auch, was die DDR übrigens teilweise propagiert hat, den sozialistischen, sozialistische Demokratie. Ja. Geht das überhaupt aus Ihrer, meiner Sicht, demokratischer Sozialismus, aus Ihrer Erfahrung, DDR-Erfahrung, aus dem, ich meine, die Partei hieß ja Partei des demokratischen Sozialismus, die PDS. Mhm. Ist das für Sie ein realistisches Ziel? Bitte nur kurze Antwort.
Es ist ein realistisches Ziel, wie ich finde. Aber natürlich nicht von heute auf morgen umsetzbar. Ich denke, man braucht in der Politik und jede Partei braucht das auch für sich, um erkennbar zu sein, was ist denn die Grundausrichtung dieser Partei? Und es gehört zu der Programmatik der Partei Die Linke nach wie vor, den demokratischen Sozialismus anzuvisieren.
Was ist das Hauptkennzeichen aus Ihrer Sicht? Weil wir reden immer oft über Eigentum dann in dem Zusammenhang. Ja. Soll der Enteignung stattfinden aus Ihrer Sicht? Ist das dann nötig? Müssen die Eigentumsverhältnisse sich ändern?
Ich denke, dass auch Eigentumsverhältnisse den temporären Entwicklungen unterliegen. Also ich sage jetzt mal, auch der Kapitalismus wird nicht grenzenlos sein. Und es ist mit Blick in die Geschichte, und jetzt werde ich mal Gesellschaftswissenschaftlerin, mit Blick in die Geschichte immer so gewesen, dass eine Gesellschaftsordnung, wenn sie sich überlebt hat, die andere abgelöst hat. Und da sage ich ganz offen, da wünsche ich mir nicht, dass es der gnadenlose Monopolkapitalismus ist, der unabhängig, wie die Welt ausgebeutet wird, also ob klimapolitisch, also umweltpolitisch, ob Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ob, ich könnte das sicher noch fortsetzen.
Aber reden wir mal
kurz. Den kann ich und will ich nicht anpeilen.
Aber reden wir kurz mal von der Bundesrepublik. Wir können jetzt auch über Venezuela reden, wo auch Sozialismus probiert wird, im Übrigen, war es Zufall. Oder wir können über irgendein afrikanisches Land reden, wo Menschen ausgebeutet werden, in irgendwelchen Minen. Wie auch immer, man könnte den ganzen Erdball durchgehen und könnte sozusagen ganz viele Beispiele finden dafür, wo was schief läuft. Gesellschaftspolitisch, aber auch ökonomisch, in jeder Hinsicht, menschenrechtlich und so weiter. In Deutschland aber gibt es ja das Konzept, das ist sozusagen die Theorie der sozialen Marktwirtschaft, die genau das verhindert, dass sozusagen dieser, Sie sagen Monopolkapitalismus, man könnte sagen der klassische ungezügelte Kapitalismus.
Ja, ich bin auf das Wort nicht gekommen.
Nein, ungezügelt, dass der quasi eben nicht ungezügelt ist, sondern gezügelt ist. Und man kann über die Zügel reden, wie stark die angezogen werden oder wie wenig. Ja. Aber im Grunde das System funktioniert. Das ist doch das, was zum Beispiel Ihre Konkurrenz behauptet, die CDU zum Beispiel oder die FDP. Wo würden Sie sagen, funktioniert es halt nicht aus Ihrer Sicht?
Also ich würde nicht sagen, dass das System funktioniert. Es funktioniert, wenn man das wirklich nur für Deutschland betrachtet, und selbst da funktioniert es nicht wirklich. Also wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Wenn in einem solchen Land Menschen zur Tafel gehen müssen, weil sie nicht genügend Essen einkaufen können, wenn in einem solchen Land wieder so etwas auf die Tagesordnung gerückt wird wie Enteignung von Miethaien, weil sie nicht in der Lage ist oder sich oder nicht wollen, ja, sondern von Hawaii aus die Mieten in Berlin diktieren wollen und so weiter. Wenn es nach wie vor Menschen gibt, die perspektivlos umherirren in dieser sozialen Marktwirtschaft. Wenn wir nicht in der Lage sind, für alle Menschen, also was zu Daseinsvorsorge ist, also auch herzugeben, weil immer als erstes zählt Profit und Profitmaximierung und alles andere unter dem steht, dann ist das System nicht in Ordnung für mich. Und diese Dinge werden von den Seiten, wie Sie sie gerade beschrieben haben, außer Acht gelassen. Und ich finde, das geht nicht. Ich kann das System nur als funktionierend bezeichnen, wenn es Menschen, Umwelt, in die Lage versetzt, gut zu leben. Und da sage ich nicht gleich zu leben, auch leistungsorientiert zu leben. Bin nicht für Gleichmacherei.
Aber ist es für Sie nur ein Problem der Umsetzung oder sagen Sie, es ist ein Problem der Hardware oder weil die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Grundgesetz, Das ist für Sie aber gültig.
Natürlich.
Also Sie sagen, da soll sie nichts geändert werden. Sie sagen, nur die Umsetzung ist das Problem.
Nein, also für mich.
Weil Sie sagen, System funktioniert
genau,
nicht.
Genau. Für mich ist das Grundgesetz maßgebend für das Handeln. Und dass es wirkt, haben wir schon in vielerlei Hinsicht auch gesehen. Es gibt Klagen, die erfolgreich sind und so weiter. Also ich habe bisher noch nichts Besseres erlebt, das sage ich auch. Ne? Das ist möglich. Ich bin der festen Überzeugung, da sage ich aber auch, das gilt nicht für die nächsten 50 oder 30 Jahre. Ich spreche tatsächlich auch von einer Menschheitsvision, in die Richtung wir auch gehen müssen, wenn wir nicht wollen, dass wir alle zugrunde gehen samt dieses Erdballs. Das muss man, glaube ich, heute gar nicht erläutern. Braucht es etwas anderes? Davon bin ich überzeugt. Was das andere ist, das ist noch gar nicht klar. Es sind viele andere Überlegungen ja bisher gescheitert. Deshalb sage ich, das System haben wir noch mit all seinen Verwerfungen. Und deshalb
Stärken
sage ich
und
auch
Stärken.
Und Stärkung, na klar, mit all seinen Stärkungen und all seinen Verwerfungen. Also kann es nicht das sein, was am Ende das Nonplusultra ist. Gregor Gysi sagt immer, das System ist bisher nur übrig geblieben. Und ich glaube, das trifft es. Ich denke, wir sind alle, auch Gesellschaftswissenschaftler, Politik, auch Philosophen, auch Soziowissenschaftler, auch in der Verantwortung, darüber nachzudenken, wie kann denn die Menschheit überleben? Das unterscheidet uns von den Tieren, die diese Möglichkeit nicht haben.
Letzte Frage. Sonst werde ich ja, glaube ich, rausgeschmissen von Ihrem Mitarbeiter. Letzte Frage.
Ich finde, er ist noch sehr geduldig.
Es gibt ihm, ja, er ist auch sehr freundlich, wie immer. Es gibt ja diesen Thüringen-Monitor, der wird jedes Jahr veröffentlicht. Da werden die Thüringer befragt, was sie so von den Dingen des Lebens halten. Da gibt es auch die Frage, hatte die DDR mehr gute als schlechte Seiten? Mhm. Und da sagt ein erstaunlicher hoher Prozentsatz, den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eine hohe Minderheit, sagt, große Minderheit sagt, ja, die DDR hat mehr bessere als schlechte Seiten gehabt. Und die DDR ist auch besser als das gewesen, was wir jetzt haben. Was würden Sie sagen?
Ja, es ist immer die Perspektive. Das habe ich schon mal gesagt. Ne?
Und aber da aus der jetzigen Perspektive.
Nee,
Ihrer jetzigen Lebenserfahrung.
Aus der damaligen Perspektive heraus auch. Ne?
Nein, ich möchte gerne Ihre jetzige.
Ach, Sie wollen die jetzige Perspektive. Da denke ich, ich sehe mehr gute Seiten, und zwar aus dem Grund, weil es uns nicht gelungen ist, das auch mitzunehmen,
wo
wird es jetzt verklärt.
Wo sehen Sie jetzt mehr gute Seiten?
Also,
von dem heutigen System, meinen Sie?
Nein.
Gegenüber dem alten?
Gegenüber dem alten System, was die sozialen Belange betrifft.
Ich muss das nochmal kurz
sortieren. Ich muss es trennen.
Naja, gut, aber wenn wir jetzt einfach, wenn Sie die Frage jetzt nochmal nehmen.
Fragen Sie mich doch einfach, stellen Sie sich mal vor, die Grenzen würden wieder offen sein, auf welche Seite würden Sie denn gehen? Das kann ich Ihnen ganz leicht beantworten.
Okay.
Ich würde hier bleiben.
Okay, das heißt, das jetzige System oder die jetzigen Verhältnisse haben für Sie mehr gute Seiten als die in der DDR waren?
Eindeutig ja.
Und das ist, sagen Sie noch drei Dinge, warum?
Zum einen, ich kann ja immer nur von mir persönlich sprechen. Zum einen sind die Chancen an demokratischer Teilhabe tatsächlich viel höher. Das ist auch meine Erfahrung, viel höher. Und sie auch die Möglichkeiten, die dort bestehen. Das ist das eine. Wir haben, es ist nicht die beste Demokratie, aber es ist die einzige, ne, die wir haben. Und sie ist besser als die wir in der DDR hatten.
War das überhaupt eine Demokratie in der DDR? Oder war es eine Diktatur? Ich meine, es gab keine freien Wahlen.
Ja, es gab keine, es
das
gab
heißt,
keine,
das
kennt, es gab keine freien Wahlen. Es hätte möglicherweise andere Chancen gegeben, aber das System war, glaube ich, dann im gewachsenen System so verfilzt. Ne? Ich sage nur mal das Beispiel, ne? dass die Sicht dafür gar nicht mehr da war. Wie viele mir wirklich gesagt haben, ich bin in die SED eingetreten, damit ich Karriere machen kann, sonst kann ich keine machen. So. Und das ist die blanke Wahrheit gewesen. Und das ist das Zweite, was ich also auch nennen will. Du musst heute, um deinen persönlichen Lebensweg zu planen und auch den deiner Familie, dich nicht politisch orientieren. Ich finde, du solltest es machen, aber du musst es nicht.
Und was, der Begriff Freiheit spielt bei Ihnen auch eine Rolle?
Genau, und das ist das dritte Thema. Ne? Das ist auch eine Frage. Was ist Freiheit? Darüber haben wir auch in der DDR diskutiert und diskutieren auch heute darüber. Freiheit bedeutet ja nicht nur Reisefreiheit, sondern Freiheit bedeutet ja auch, dass ich tatsächlich mein Leben organisieren kann, ohne dass ich in gewisser Weise in Zwänge komme, die das System mir auferlegt.
Als Journalist würde ich sagen, na? Presse- und Meinungsfreiheit sind die wichtigste Freiheit neben der Wahlfreiheit.
Absolut.
Freiheit zu wählen,
na?
Freie Wahlen
genau.
zu haben.
Absolut. Na? Das ist so. Und da hat die DDR nicht bewiesen, gar nicht bewiesen, sondern da hat die DDR tatsächlich versagt.
Frau Keller, ich danke Ihnen herzlich für das fast einstündige Gespräch.
Sehr gern.
Und viel Erfolg bei der Wahl des Ministerpräsidenten.
Dankeschön, das hoffe ich auch.
Danke, tschüss.